Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 20. Februar 2012 zum Thema Chemikalien und Nachhaltigkeit über den modernen Einsatz von Chlor. Zu Gast sind Klaus Blum, Chemiker, und Peter Schmittinger, Physiker, Experte auf dem Gebiet der Spezialchemie. Gastgeberin ist Elfi Schulz.
Einen wunderschönen guten Abend hier im Kepler-Salon am Rosenmontag. Die Stimmung ist schon ganz gelockert. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Mein Name ist Elfi Schulz und ich darf heute Gastgeberin sein. Für mich ein besonderer Abend, das werde ich Ihnen dann noch genauer erklären. Das Thema Chemikalien und Nachhaltigkeit über den modernen Einsatz von Chlor. Ich möchte vorher, bevor ich meine Gäste vorstelle, ein paar Worte noch über den Kepler-Salon sagen. Es gibt immer wieder Gäste, die heute zum ersten Mal da sind. Der Kepler-Salon ist ganz eine wunderbare Einrichtung. Sie können aufstehen und sich jederzeit an der Bar etwas zum Trinken holen. Gastronomie Keinzel ist bis 10 Uhr da heute. Wir haben ein Gästebuch auf dem kleinen Tisch dort. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich eintragen über Anregungen und auch Kritik. Schreiben Sie uns, dann würden wir uns natürlich sehr freuen. Wir haben auch einen Verein, einen Unterstützerverein, die Freunde Kepler Salon, wenn Sie da Mitglied werden möchten. Ich bin auch Präsidentin dieses Vereins. Wir unterstützen den Kepler Salon auch finanziell mit den Mitgliedsbeiträgen. Dann Sie können auf der Homepage www.kepler-salon.at alle Kepler-Salon nachhören. Wie Sie sehen, tragen wir alle drei Mikros und der heutige Abend wird ebenso aufgezeichnet. Damit im Anschluss an den Vortrag Ihre Fragen auch gehört werden und aufgezeichnet werden, ersuchen wir Sie, auf das Mikrofon zu warten. Wenn Sie eine Frage haben, bitte geben Sie mir ein sichtbares Zeichen und warten Sie auf das Mikrofon. Das wäre sehr wichtig. Ja, ich werde immer wieder gefragt, oder nicht nur ich, sondern alle im Kepler-Salon werden immer gefragt, wie kommt ihr zu den Themen und wie kommt ihr zu diesen Vortragenden und so weiter. Die Herangehensweise ist sehr unterschiedlich. Dieser Abend ist für mich ein besonderer. Ich bin voriges Jahr den Jakobsweg gegangen, wieder einmal 14 Tage ein Stück und habe in einer Herberge Peter Schmittinger kennengelernt und wir sind ein Stück des Wegs gegangen. Und er hat mir erzählt, was er macht, dass er eben Chlor-Spezialist und Anführungszeichen ist und ich in meiner Allwissendheit über Chlor, habe ich gesagt, oh Gott, Chlor stinkt und ist im Schwimmbad. Mir ist mir damals nicht eingefallen und er hat gesagt, ja, das ist das Problem von Chlor und wie wichtig und notwendig und unverzichtbar heute Chlor ist, hat er mir ganz kurz erklärt und ich habe mir gedacht, das wäre ein Thema für den Kepler-Salon. Und ja, wir sind in Kontakt geblieben und das Ergebnis ist der heutige Abend und ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast und dass das Ganze in die Wege geleitet wurde. Er hat dazu natürlich auch einen Kollegen mitgebracht oder Kollege im fachlichen Sinne, nicht? Sie arbeiten nicht zusammen.
Haben wir auch.
Auch, ja, okay. Ja, dann bin ich schon bei der Vorstellung. Peter Schmittinger ist geboren 1940 in München. Er studierte Physik an der Technischen Universität in München und promovierte anschließend am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. Zwischen 1969 und 1998 beschäftigte sich Schmittinger bei Evonik Industries, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Spezialchemie, mit der Produktion von Chlor. In dieser Zeit hatte er auch den Vorsitz in der Arbeitsgruppe Environmental Production im Protection. Okay.
Working Group.
Das war ein Fehler. Okay. Im European sind Experten da, super, im European Chemical Industry Council inne. Seit 1998 ist er international als Consultant tätig. Er ist gerade von Brasilien gekommen und umso mehr freut es mich, dass dieser Termin ausgegangen ist. Klaus Blum ist geboren 1949 in Köln, studierte Chemie an der Universität zu Köln und am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Seit 1979 arbeitete er bei Wacker Chemie AG in Burghausen in Oberbayern. Er hatte verschiedene Funktionen inne, unter anderem Produktionsleiter für Chlor- und Chlorchemikalien, Leiter Umweltschutzabteilung und Leiter des Bereichs Human Resources. In der Konzernkoordination war er für Responsible Care Sustainable Development tätig. Und seit 2011 leitet er die Produktion des Bereichs Basischemikalien und ist für die Steuerung des Chlorverbundes und der Entsorgungsbetriebe zuständig. Peter Schmittinger wird beginnen, den ersten Teil. Wenn Fragen auftauchen, bitte gerne kurz unterbrechen. Sonst werden Sie später auf die ungeklärten Themen eingehen dann. Aber wenn's möglich ist, glaube ich, möchten wir das in einem durchziehen, weil es ist sehr umfangreich. Sie hatten schon Bedenken, dass Sie mit der Zeit auskommen werden. Also jeder hat eine Viertelstunde. Bitte, Peter, beginne.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher. Für mich als Physiker ist es irgendwie berührend, hier im Kepler-Haus zu sein. Kepler, einer der Gründungsväter unserer exakten Naturwissenschaften und offensichtlich ein sehr mutiger Mann in der Zeit. Es rührt mich an. Zum Thema, wir wollen nicht versuchen, Sie jetzt zu perfekten Chemikern oder Elektrochemikern oder Chlorspezialisten heranzuziehen. Wie gesagt, wir wollen nicht zu sehr ins Detail, in chemische oder technische Details eingehen. Ganz ohne wird es nicht gehen, sondern wir wollen uns mehr auf den Aspekt der Nachhaltigkeit konzentrieren. Und deshalb das Thema ist die Chemie mit Chlor im Einklang mit den Ideen des nachhaltigen Wirtschaftens. Fangen wir gleich das nächste an. Wir wollen also der Reihe nach erstmal die nachhaltige Entwicklung und die chemische Industrie, wie das überhaupt zusammenpasst. Es gibt da durchaus Diskussionen, ob das überhaupt möglich ist. Dann ist es mein Part noch kurz auf die Herstellung von Chlor, Natronlauge und Wasserstoff, die zusammen in der Elektrolyse gleichzeitig entstehen als Koppelprodukte. Hinterher, um von der Vielzahl von Produkten, vielleicht kommen wir in der Diskussion noch drauf, was alles mit Chlor angestellt werden kann oder wofür Chlor verwendet wird. Das würde zu weit führen, da ins Detail zu gehen. Also haben wir gesagt, pass pro toto. Wir konzentrieren uns auf das, was im Werk Burghausen, der Wacker, passiert. Chemie mit Chlor im Verbundsystem, das wird Herr Klaus Blum dann übernehmen. Und am Schluss noch kurz eingehen auf den Nutzen der Chemie mit Chlor für den allgemein gesellschaftlichen Nutzen. Tja, fangen wir an mit Nachhaltigkeit. Was wünschen wir Menschen uns in Bayern, in Oberösterreich, weltweit? Wir wollen einigermaßen, soweit möglich, im Wohlstand leben. Wir wollen im Einklang mit der Natur leben, wie Sie auf dem Bild sehen, schön wohnen, das Gefühl haben, in der Natur zu Hause zu sein. Und wir wollen aber wirtschaftlich so stark sein, dass die Zukunft auch gesichert ist. Das nachhaltige Handeln, Sustainable Development, das hier definiert, das gemeinsame Ziel, Erhalt annehmbarer, angenehmer Lebensbedingungen auch für zukünftige Generationen. Die United Nations hat andere Definitionen, die haben wir auch, die werden wir noch vorlegen, wenn wir auf einzelne Aspekte zugehen. Zu diesem nachhaltigen Handeln gehört, was im Vordergrund steht, hauptsächlich in der Bundesrepublik, sind die Umweltaspekte. Dazu kommen für eine Produktion die ökonomischen Aspekte, aber auch sehr wichtig als dritte Komponente, als dritter Stamm, die sozialen Aspekte. Ökonomischen Aspekte, Sie Streiks in Frankfurt gerade wieder, und soziale Aspekte erfordern Gerechtigkeit, gerechten Ausgleich. Die sozialen Aspekte, die Umweltaspekte müssen gegenseitig verträglich gestaltet werden. Und Ökonomie und Ökologie müssen versuchen, miteinander auszukommen und das Leben lebenswert zu erhalten. Die eigentliche Nachhaltigkeit ist nur, wo sich alle drei Bereiche überschneiden. Nur Produktionsprozesse oder in der Chemie. Nur wo alle drei, ökonomische, soziale und ökologische Aspekte, sich überlappen. Nur da ist Nachhaltigkeit zu erwarten. Auf die einzelnen Begriffe nochmal einzugehen, die Aspekte, der ökologische Aspekt, ich lese jetzt im Wesentlichen vor, ist die effiziente Nutzung von Rohstoffen und Energie. Energie ist besonders wichtig und wird immer wichtiger. Die Entwicklung und Produktion von nutzenbringenden Produkten. Der ökonomische Aspekt, unsere Geldgeber erwarten auch, dass die Aktionäre, Geldgeber, Banken und so weiter befriedigt werden. Aber der soziale Aspekt ist, es sollen Arbeitsplätze geschaffen oder erhalten werden. Gesundheit muss erhalten werden, geschützt werden, die Umwelt soll geschützt werden, die Produktion soll soweit möglich und ethisch vertretbar ohne toxische und ökotoxische Eigenschaften entwickelt werden. Das sind teilweise sehr widersprüchliche Anforderungen und wir werden versuchen, einen kleinen Ausschnitt aus der Chemie mit Chlor nachzuweisen, inwieweit es gelingt und wo offene Stellen sind, wo es nicht gelingt. Generell, was macht die Chemie? Das bezieht sich jetzt nicht auf Chlor. Man nimmt einen Rohstoff, zum Beispiel das Quarz. Das wird dann die Aufgabe von Herrn Blum sein. Quarz ist Siliziumoxid. Man nimmt Kohlenstoff und muss Energie zuführen bei Temperaturen über 1500, 1800 Grad. Gibt's, wenn der unter Luftabschluss verbindet sich der Kohlenstoff mit den beiden Sauerstoffatomen, jetzt wird's doch chemisch, es bleibt übrig das Siliziummetall und CO2, also Kohlendioxid. Und es entsteht Abwärme und Abfall, aber man hat aus einem Rohstoff, Quarz, den man irgendwo aus der Erde buddeln kann, hat man einen Rohstoff für die Chemie, das Siliziummetall gewonnen. Das ist generell so, Rohstoffe nehmen, umwandeln, reagieren lassen, durch Druck, Hitze, Energie allgemein, einen Wertstoff, den man dann weiter zu einem Endprodukt umwandeln kann. Nächste. Der Rohstoff für Chlor, und das ist die erste Bedingung für die Nachhaltigkeit, Erdöl geht in Kürze aus, Erdgas dauert ein bisschen länger, Kohle noch länger, aber irgendwann wird es zu Ende sein. Der Rohstoff für die Chlorherstellung ist Kochsalz, NaCl, also ein Stoff, der in Riesenmengen, fast unvorstellbar großen Mengen auf der Erde vorhanden ist. Und zwar, die Gewichtsprozente lasse ich los, in der Natur, im Meerwasser ist es gelöst als NaCl, Sie merken es, wenn Sie tauchen. Es sind große Flöze, Schichten von ausgetrockneten Ozeanen, Meeren. Da sind Salzlager unter der Erde, in Heilbronn zum Beispiel 30 Meter stark. Da kann man das Salz heraussprengen, herausholen. Hier ist auch ein Bild dargestellt. Ich nehme an, das ist entweder von der Rohstoffquelle in Stetten, das ist also im Württembergischen, oder bei Heilbronn. Eine Schicht, 30 Meter hoch, fast pures Kochsalz, nicht im chemischen Sinn, aber sofort verwertbar. Man hat eine große Halle, die Vorderwand besteht aus Salz, man bohrt Löcher rein, Sprengladung rein, sprengt also 2-3 Meter weg, holt mit riesigen Hubstaplern das Salz, zerkleinert es und kann es dann weiter verarbeiten. Der Hauptprozess, und hier nähe ich schon mich meinem Referatende, ist die Chloralkali-Elektrolyse. Man löst das Salz in der Mitte oben mit in Wasser auf. In dieser Lösung spaltet sich das Salz aus. Das Chlor liegt nicht als Chloratom, das Natrium nicht als Natriumatom vor, sondern bei der Dissoziation, beim Auflöseprozess liegt in der Lösung, in der sogenannten Sohle, das Chlor als Chloridion, als negativ geladenes Ion vor und das Natrium als Na+, als positiv geladenes Ion. Man geht mit dieser Lösung, die Sohle, das natürliche Salz, enthält zwar nur sehr kleine Verunreinigung, aber die würden den Elektrolyseprozess erheblich stören. Das muss die Verunreinigung Calcium, Natrium, Sulfat, was sonst Gangart, was sonst in der Sohle vorhanden ist, muss entfernt werden beim modernen Elektrolyseprozess nach Membranverfahren bis in den PPB-Bereich. Das heißt, ein Teil auf eine Milliarde Teile. Es ist ein sehr aufwendiger technischer Prozess. Man gibt Feldchemikalien zu, Feld filtriert, man gibt es über Ionenaustauscher, man muss eben auf 10, 20 PPB, merken Sie sich, ein sehr kleiner Wert. Die Sohle muss extrem sauber sein. Mit dieser sauberen Salzlösung geht man in eine Elektrolysezelle. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, in der Schule hat man Wasserzerlegung gemacht. Man hat also eine H-förmige Zelle, nimmt Gleichstrom, einen positiven Pol, einen negativen Pol. Und genau dasselbe, nur etwas technisch größer, passiert in der Elektrolysezelle. Man geht mit der Sohle in den Anodenraum, in dem also eine Anode, der positive Pol, der mit dem Stromlieferanten verbunden ist. Die negativ geladenen Ionen kommen mit der Anode in Berührung, liefern ihr Elektron ab und dann hat ein Chloratom. Zwei Chloratome zusammen geben Chlorgas. Das Chlorgas verlässt also die Zelle gasförmig nach oben. Im Prinzip ein sehr einfacher Prozess. In der Technik hat es so ihre Tücken. Der Anodenraum ist vom Kathodenraum blau gezeichnet durch eine, jetzt muss wieder ein technischer Begriff, semipermeable Membran. Das ist also ein aus Teflon, auf Teflonbasis eine Trennschicht, bei der nur positiv geladene Ionen von links, also von der Anodenseite auf die Kathodenseite kommen, während die negativ geladenen Ionen, Chlor, im Anodenraum verbleiben müssen. Das ist auch nötig, um das Gleichgewicht zu halten. Jedes Mal, wenn ein Chloratom, Molekül zwei Elektronen abgegeben hat, muss, damit sich kein Ladungsstau bildet, zwei Natriumionen auf die Kathodenseite, das ist der negative Pol. An diesem negativen Pol wird Wasser zerlegt. Man sollte meinen, dass erst das Natriumatom die Elektronen, die das Chlor abgegeben hat, erhält und dass es Natriummetall gibt. Aber Sie wissen, haben vielleicht auch in der Schule gelernt, wenn man Natriummetall in Wasser gibt, wird Wasser zerlegt. Also das Wasser ist auch dissoziiert. Wassermolekül spaltet sich auf in ein positives Wasserstoffatom und ein negatives Hydroxylanion. Die positiven Wasserstoffionen erhalten ein Elektron. Es gibt Wasserstoffgas, das entweicht. Und das Natriumion zusammen mit dem OH-Hydroxylion ist Natronlauge. Also in einem Arbeitsgang wird aus Kochsalz Chlorgas gebildet, es wird Natronlauge gebildet und Wasserstoffgas. Diese Stoffe werden aufgearbeitet. Ich möchte nicht ins Detail gehen. Das Chlorgas muss gekühlt, getrocknet, eventuell auf alle Fälle komprimiert, dann eventuell verflüssigt und wieder vergast werden. Es steht dann als Reaktionspartner für weitere Reaktionen zur Verfügung. Chlorgas. Die Natronlauge, Sie wissen, jeder mit Ihnen, Hausfrauen, jeder hat mit Natronlauge zu tun. Natronlauge ist ein fast so wichtiger Rohstoff für die chemische oder metallurgische Industrie. steht auch zur Verfügung und der Wasserstoff enthält wieder Energie und wird entweder verbrannt oder weil er extrem Elektrolysewasserstoff extrem sauber ist, kann auch für chemische Reaktionen dienen, Fetthärtung oder wo auch immer, sodass also aus einem sehr einfachen Natriumkristkochsalz sehr hochwertige Stoffe, Chlor, Wasserstoff, Natronlauge entstehen. Wie so eine Zelle in der Natur ausschaut, in der Technik ausschaut, so eine Zelle ist etwa 2,5 Quadratmeter groß. Ich rede jetzt von der Anlage, wie sie in Wackerburghausen steht. Man kann viele Zellen hintereinander schalten, sodass Blöcke entstehen, in denen bei Ihnen ist es pro Tag 155 Tonnen Chlor pro Tag entstehen.
Unglaublich.
Ich nehme eine Zahl vorweg. Weltweit werden zurzeit pro Jahr 70 Millionen Tonnen Chlor erzeugt. 70 Millionen Tonnen. Da lohnt sich dann schon die Frage nach der Nachhaltigkeit. Die Rohstoffe werden von unten eingeführt, die Gase werden durch Rohre abgezogen. Um einen Eindruck von der Größe so eines Elektrolyseurs, einer Vielzahl von Elektrolysezellen zu kriegen, da sehen Sie einen Mann stehen, der dürfte also 1,80 Meter groß sein. Die Zellen sind 1,70 Meter groß und entsprechend breit. Was ich noch nicht erwähnt habe, bei einem Elektrolyseprozess wird Energie verbraucht, die elektrische Energie. Und die ist bei einer modernen Zelle 2000 Kilowattstunden pro Tonne Chlor. Wenn Sie das mit den 70 Millionen Tonnen Chlor pro Jahr erzählen, also Chlor ist einer der größten Stromverbraucher. Die Frage ist, lohnt sich das? Wie ist das mit der Nachhaltigkeit verträglich? Auch darauf werden wir noch eingehen. Ja, jetzt bist du dran. Also ich habe jetzt das Chlor erzeugt. Ich bin der Fachidiot für Produktion. Jetzt kommt
der nächste Fachidiot.
Ja, Herr Blum, bin ich. Was kann jetzt Chlor alles?
Ja, genau. Also der Herr Schmittling hat ja schon erzählt, irgendwo ganz weit ausgeholt, wir wollen alle nachhaltig produzieren, damit eben Wohlstand entsteht, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig die Umwelt geschont wird und die Firma muss natürlich Gewinn machen, damit sie investieren kann in neue Produkte und damit sie auch in neue Produkte forschen kann. Und jetzt ist eben meine Aufgabe, das zusammenzuführen und da zeige ich Ihnen mal hier dieses Werk in Burghausen, das ist also 140 Kilometer etwa von hier weg, an der Grenze Burghausen, Hochburgach, Überackern, 50 Kilometer nördlich von Salzburg. Das Werk ist 1914 gebaut worden und 80% aller Produkte werden mit Hilfe von Chlor hergestellt. Was man hier sieht auch, ist, dass die Anlagen, es sind ungefähr 150 Betriebe, alle ganz eng zusammenstehen. Das hat einen großen Vorteil, wenn man energieeffizient nutzen will und wenn man Nebenprodukte wieder als Rohstoff für neue Produkte hernehmen will. Und das andere ist eben, was man hier auch sieht, in der Mitte ist ein Kanal, da unten ist ein Wasserkraftwerk und das ist das, was der Herr Schmittinger gesagt hat. Eine chemische Umwandlung ist immer mit Energieverbrauch verbunden, also mit Materialverbrauch und Energieverbrauch. Und der Grund, warum das Werk der Wackerchemie da so abgelegen im Ostbayerischen liegt, ist eben die Möglichkeit, mit Wasserkraft Strom zu erzeugen. Etwa 10.000 Mitarbeiter arbeiten da, davon 16% Oberösterreicher, also wir sind der größte Arbeitgeber im Bezirk Braunau. Das ist der Baukasten, den die Chemiker haben und ich möchte hier nur auf die eingekringelten Elemente eingehen. Das ist der Wasserstoff, den der Herr Schmittinger genannt hat, das Chlor und das Silizium. Und darauf baut 80% unserer Chemie in Burghausen auf. Man sieht hier so drei Spalten von Produkten. Man geht aus mit den Rohstoffen. Salz ist ein ganz wichtiger Rohstoff, aber mengenmäßig relativ klein. Wir brauchen dann das Siliziummetall, das kriegen wir aus Norwegen oder aus Brasilien, da wo Wasserkraft ist, wo man also mit billiger Energie aus Kieselsteinen dieses Silizium gewinnen kann. Und wir brauchen Methanol als Reaktionsmedium. ich gehe jetzt nur mal auf die obere Schiene ein. Aus diesen Rohstoffen machen wir relativ wenige Vorprodukte, die nennen sich dann Siloxane oder pyrogene Kieselsäure, das ist ein ganz feines Quarz, oder eben auch Polysilizium, das ist das Grundmaterial für photovoltaische Elemente oder auch für Wafer, für die Elektronik. Dann kommen diese Endprodukte, das sind ungefähr 3000 verschiedene Silikone, die wir also im Prinzip aus Siliziummetall mithilfe von Chlor oder Chlorwasserstoff herstellen. Und diese Silikone sind chlorfrei, also Chlor ist sozusagen nur das Hilfsmittel, um aus diesem Quarz über Silizium zu den Endprodukten zu kommen. Und diese Silikone sind heute nicht mehr wegzudenken aus dem Automobilbau, aus dem Bau als Dichtungsmaterialien oder als in Farben und Lacken. Sie machen Textilien wasserabweisend oder man braucht sie auch als Klebeetiketten und so weiter, als Kleber. Die pyrogene Kieselsäure ist ein Verdickungsmittel, mit dem man Ketchup dick machen kann. Wenn die Flasche auf dem Kopf steht und Sie machen die auf, dann darf das Zeug nicht rauslaufen. Oder man nimmt es als Poliermittel in teuren Zahnpasta, ist so eine hochdispersive Kieselsäure drin, als Poliermittel praktisch. Und man hat es in Lacken und Farben als Verdickungsmittel. Auf das Polysilizium komme ich dann nochmal zu sprechen. Und jetzt wird es ein bisschen, es sieht kompliziert aus, es ist aber viel komplizierter in Wirklichkeit.
Schon sehr stark.
Und deshalb will ich Ihnen also auch nur sagen, wir haben ganz am Anfang, haben wir auf der linken Seite diese Membranelektrolyse, die der Herr Schmittinger vorgestellt hat. Da geht Steinsalz rein und Elektrizität. Chlor und Wasserstoff kommen raus. Das wird direkt wieder verbrannt bei uns zu Chlorwasserstoff. Und mit diesem Chlorwasserstoff kann man dann eben dieses tote, energiearme Silizium zu einem energiereichen Zwischenprodukt machen. Also Silizium selber hat ja überhaupt keine Lust zu reagieren. Sie müssen eben sozusagen Feuer unterm Hintern machen und das machen sie mit Hilfe von energiereichen Stoffen. Und das ist eben dieses Chlor oder der Chlorwasserstoff. Mit diesem Chlorwasserstoff kann man Methanol zu Methylchlorid und das Ganze dann zu diesen Siloxanen, zu diesen Zwischenprodukten umsetzen. Und wenn man dann von den Zwischenprodukten weiter zu den Endprodukten geht, wird der Chlorwasserstoff wieder frei und kann dann wieder vorne im Prozess eingesetzt werden. Und diese Chlorfabrik, die wir haben, die 55.000 Jato machen kann, Jahrestonnen, das ist die zweitkleinste in Deutschland. Also wirklich eine der kleinsten Elektrolysen, die man sich vorstellen kann. Und der Grund, warum die so klein ist, ist, dass es eben dass die Chlorchemie die Chance bietet, dass man den Chlorwasserstoff immer wieder recycelt, sauber macht und dann wieder vorne einsetzt. Das heißt also, wir brauchen nur den Chlorwasserstoff und das Chlor herzustellen, was uns in den Prozessen verloren geht oder was wir an chlorhaltigen Produkten verkaufen. Wir haben einen zweiten Standort in Nünschritz, der keine Chlorfabrik hat und der wird beliefert mit Methylchlorid, sodass das unser einziger Chlorauslass ist. Das heißt also, die Chemie mit Chlor, das ist jetzt wieder das Thema Nachhaltigkeit, hilft uns, die Rohstoffe maximal auszunutzen, möglichst wenig Abfall zu machen und dieses Chlor immer wieder zu verwenden. Das ist sozusagen praktisch Materialeffizienz. Und weil wir relativ wenig Chlor nachbilden müssen und damit auch wenig Strom verbrauchen, ist es auch energieeffizient. Dann ist es auch noch so, dass diese reaktiven Moleküle, die wir mithilfe von Chlor herstellen, bei der Weiterreaktion ihre Energie wieder abgeben. Und weil bei uns die Betriebe relativ nah zusammen sind, kann man also diese Wärme wieder in anderen Betrieben einsetzen zum Vorheizen von Reaktionen, die eine höhere Temperatur brauchen oder wo man Stoffe destillieren will. Also im Prinzip gibt es keine andere Chemie als die mit Chlor, wo man so flexibel produzieren kann, so materialeffizient und so energieeffizient. Das ganze Verbundsystem ist natürlich schwierig auszusteuern, weil mal will der eine viel haben, der andere wenig oder beide wollen gleichzeitig viel haben oder beide gleichzeitig wenig. Aber das ist eben die Kunst, die wir in Burghausen beherrschen. Wenn wir das nicht hätten, dieses Verbundsystem, dann würde es diesen Standort da gar nicht mehr geben, weil wir sind logistisch so weit abgelegen, dass wir da keine Massenprodukte oder eine abfallreiche Chemie betreiben könnten. Das ist also der Überlebensvorteil, den wir nutzen. Und wir behaupten immer, es gibt keinen anderen Standort auf der Welt, der so effizient arbeitet wie wir, weil wir auch die richtige Produktpalette haben, wo die Abfallstoffe eines Prozesses als Rohstoff im nächsten genutzt werden können. Hier mal nur so ein kleines Beispiel. Wenn wir hier ausgehen mit dem Silizium, das mit Chlorwasserstoff umsetzen, dann ist das Ziel folgendes: Das Silizium, was man aus diesen Kieselsteinen gewinnt, ist schmutzig. Und in einem Feststoff Schmutz drin zu haben, ist schwierig, den wieder rauszukriegen. Und das machen wir mit dem sogenannten Siemens-Prozess, wo also dieses feste Silizium in eine Flüssigkeit überführt wird mit Hilfe von Chlorwasserstoff. Die Flüssigkeit kann man destillieren in diesen großen Kolonnen hier oben links. Dann wird diese Flüssigkeit wieder zersetzt bei 1000 Grad, 1200 Grad. Es springt immer um, ich weiß nicht warum. Und dabei entstehen Abgase. Und diese Abgase, die können wir wieder aufreinigen und wieder einsetzen vorne im Prozess. Wir können das aber auch verbrennen mit Sauerstoff. Und dann kriegen wir wieder Quarz, das ursprüngliche Ausgangsprodukt. Nur hat dieses Siliziumdioxid jetzt eine ganz große Oberfläche und ist deshalb so ein ganz feines Pulver. Und das kann man eben als Verdickungsmittel nehmen oder für die Zahnpasta oder um Lacke zu verdicken. Und der andere Stoff, das Zielprodukt oben rechts, das Polysilizium, das ist dann der Ausgangsstoff für Photovoltaikmodule oder für elektronische Chips. Und was immer so kritisiert wird an der Chemie allgemein, ist, dass man da so viel Energie verbraucht. Jetzt ganz aktuell habe ich heute wieder gelesen, es gibt so eine EU-Kommission, die sich mit dem Titel Sustainable Consumption and Production beschäftigt. Und die sagen, energiereiche Prozesse müssen wir genau untersuchen. Da gehört diese Chlorherstellung auch wieder dazu. Aber was man eben wirklich wissen muss, ist, natürlich muss man, wenn man vom Naturstoff ausgeht, erstmal Energie reinstecken, um zu Zwischenprodukten, dann zu Endprodukten, dann zu den Endgeräten kommen. Man steckt immer Energie ein. Wenn Sie so ein Auto herstellen, dann haben Sie ganz viele verschiedene Schritte. Aber die entscheidend ist, was dann während der Lebensdauer des Produktes an Energie wieder eingespart wird. Und das sieht man, wenn man da diese Lebensbilanz, Lifecycle Balance macht, dass eben sehr, sehr viele Produkte weit mehr Energie einsparen oder wieder gewinnen, als man vorher zu der Herstellung gebraucht hat. Und wenn man solche Produkte herstellt, dann hat man wirklich eine nachhaltige Chemie aufgebaut. Und hier, sage ich mal, gibt es so verschiedene Beispiele. Aluminium ist sehr energiereich, aber wenn Sie Autos mit Aluminiumkarosserien bauen, dann brauchen die hinterher weniger Sprit und so weiter und so. Und man kann das Aluminium auch wieder recyceln und so ähnlich ist es bei diesen Chlorfolgeprodukten auch. Ich zeige Ihnen nur mal einige Beispiele. Das eine ist eben hier, dass man aus Quarz Siliziummetall macht. Daraus machen wir dann ein hochreines Polysilizium. Dieses Polysilizium wird weiter verarbeitet in verschiedenen Schritten. Sie haben am Schluss das Modul, das Sie aufs Dach bauen. Und das Photovoltaikmodul, das muss auch noch abgedichtet werden, möglichst mit Wackersilikon natürlich. Und nach 2 Jahren haben Sie die gesamte Energie wieder raus, die Sie bei der Herstellung von Quarz bis zur Montage des Moduls auf dem Dach eingesetzt haben. Und bei einer Lebensdauer, die Garantie ist 25 Jahre, erwartete Lebensdauer ist 30 bis 40 Jahre, kriegen Sie also 20 Mal oder noch mehr die Energie raus, die Sie vorher reingesteckt haben. Das ist wichtig zu wissen. Und so ein Photovoltaikmodul ist auch 20 Mal effizienter als eine Nutzpflanze, als eine Energiepflanze. Hier stecken Sie also wesentlich weniger Energie rein, als Sie vorher reingesteckt haben, und damit ist das eben auch, trägt es zur Nachhaltigkeit bei. Ein anderes Beispiel, diese LEDs, die neuen energieeffizienten Lichtquellen, die sind nur mit Hilfe von Silikonen herstellbar. Sie brauchen die Linse, Sie brauchen Vergussmassen, weil diese LEDs sonst eben oxidieren würden und kurze Lebensdauer hätten. Wenn man LEDs einsetzt anstelle dieser alten Glühbirnen, spart man so 80% an Strom und das ist auch ein guter Beitrag, um diese Energiewende, die wir ja da in Deutschland beschreiten, zu unterstützen. Insgesamt gibt es eine ganze Menge Beispiele, ich gehe da jetzt nicht ein, aber der Satz unten, der ist wichtig, ohne chemische Produkte wäre der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen 2005 rund 10% höher gewesen. Und wichtig ist zu wissen, 55% aller Chemikalien, die weltweit hergestellt werden, werden mit Hilfe von Chlor hergestellt. Sie enthalten nicht unbedingt am Schluss Chlor, aber sie werden mit der Hilfe von Chlor hergestellt. Also es ist unverzichtbar. Bei den Medikamenten ist es im Moment noch bei 85%. Und was auch ganz wichtig ist, das ist mir wichtig zu sagen, die Chemie mit Chlor ist kein Dogma, sondern eine Frage der Material- und Energieeffizienz. und damit auch der Ökonomie. Je weniger Materialien und Energie ich brauche, desto wirtschaftlicher wird ein Prozess, umso eher sind auch diese Arbeitsplätze sicher. Und wenn es bessere und chlorfreie Produktionsverfahren und Produkte gibt, dann werden natürlich die alten abgelöst. Das ist eine ganz natürliche Abfolge, wie es im normalen Leben auch ist. Gut, also diese Wünsche, die wir für Bayern und für Oberösterreich haben, die gelten natürlich für die gesamte Erde. Heute muss man global denken. Die Emissionen, die man an einer Stelle hat, die können überall runterkommen. Gut, danke für die Aufmerksamkeit erstmal.
Danke.
Aber das noch nicht mit dem Fasching, kommt dann später hier, wie ich gelernt habe.
Ja, bitte, gibt es schon Fragen?
Danke.
Moment.
Strenge Regel.
Naja, wir wollen ja die Fragen auch hören. Danke vielmals.
Haben Sie in Burghausen auch noch andere Verfahren als dieses Membranverfahren, also zum Beispiel Diaphragma oder Amalgamverfahren?
Wir hatten bis zum Jahr 2000 eine Amalgamanlage, bis zum Jahr 1942 eine Diaphragmaanlage und seit 2000 eben haben wir auf Membranverfahren umgerüstet, weil der Chlorverbrauch drastisch zurückgegangen ist. Also wirtschaftlich wäre die Umrüstung von dem Quecksilberverfahren auf das Membranverfahren nicht gewesen. Aber dadurch, dass wir den Chlorverbrauch so stark reduziert haben, haben wir direkt alle Anlagen komplett ersetzt durch eine kleinere Anlage. Die chemische Industrie hat sich übrigens verpflichtet bis 2020, die europäische chemische Industrie hat sich verpflichtet bis zum Jahr 2020, die Quecksilber- und Diaphragma-Anlagen abzulösen durch Membranverfahren. Außer da, wo man ums Quecksilberverfahren nicht drumherum kommt.
Bitte, der Herr da hinten.
Ja, Sie haben uns ja eindruckend geschildert, dass Ihr Produkt Chlor hier ein reines Prozessmedium ist, das Ihren Standort zuvorkommt. Der schlechte Ruf ist ja nicht aus diesen Produktionsprozessen entstanden, sondern schlussendlich in der massenweise Natronlaugeerzeugung und wo bringe ich es hin? Nicht also BFRC-Produktion, wir haben alle Seveser noch sozusagen im Gedanken, wir haben schlussendlich Produkte, die teilweise auch aus technischen Gründen in Verruf gekommen sind, zum Beispiel auch in der Kabelindustrie, weil wir dort bei Brände immer wieder Probleme haben, auch dass die Fahrzeugelektronik das nicht erleidet. Das heißt, die richtigen Massen gehen ja doch schlussendlich außerhalb Ihres Prozesses noch in viele technische Endprodukte hinein. Ist das für Sie in der täglichen Erklärung ein Problem und sehen Sie das, wenn Sie den Begriff nachhaltig doch am Anfang sehr oft erwähnt haben, doch längerfristig, auch diese Prozesse werden auch sterben, weil es schlussendlich neben der vielleicht noch der Chlorhygiene, wo noch ein wichtiger, für mich verständlicher Anwendungsbereich ist, aber gerade insofern der Verpackungsindustrie, alles was irgendwann mal in der Verbrennung hineingeht, die ganzen Kohlenwasserstoffe, die Chlorierten, sind ja mehr oder weniger zumindest vom Markt. Sehen Sie hier bei diesen Massengütern, die beim Endverbraucher mit Chlor landen, noch Zukunft oder sehen Sie hier parallel zu Ihren Prozessen auch Bewegungen, dass es aufhört?
Ja, also ich habe 1979 bei der Wacker Chemie angefangen und die Wacker Chemie hat diese Chlorkohlenwasserstoffe erfunden, 1903 und ab 1920 produziert. Ich habe schon gesagt, jedes Produkt hat so eine optimale Lebensdauer. Was unsere Vorvorfahren nicht wussten, ist, dass wenn sich Stoffe in einem bestimmten Maße überanreichern, dann ist der Abbauprozess so langsam, dass sich diese Stoffe in der Umwelt anreichen. Das war bei diesen Chlorkohlenwasserstoffen der Fall. Und deshalb werden die heute zwar noch produziert, allerdings in ganz in deutlich verringertem Maßstab. Und sie werden heute nur noch verliehen. Das heißt also, die Dow stellt Trichlor und Perchloroethylen her und verleiht das nur noch an die chemische Reinigung oder an die Anwender, die entfetten wollen, Metallentfettung, und nimmt dann das verschmutzte Per zurück und vergütet es das. Damit ist der Anreiz auch gegeben, für den Anwender das zurückzugeben. Destilliert das auf, stabilisiert es und gibt es dann wieder in den Kreislauf rein. Das heißt also, diese Problematik will die chemische Industrie auch nicht auf sich sitzen haben, dass also durch ihre Produkte die Umwelt verschmutzt wird. Ich rede jetzt mal für die europäische Chemie. Wie es in Indien oder anderswo aussieht, kann ich jetzt nicht sagen. Die Stoffe, die am meisten Probleme gemacht haben, waren Pentachlorphenol, also irgendwelche Stoffe, die mit den Holzkisten imprägniert wurden, die dann in die Nahrungsmittel reingegangen sind, dann in der Leber oder in Fetten zu finden waren. Das ist alles verschwunden vom Markt. Also da sind wirklich die Produkte vom Markt verschwunden, weil man eben gesehen hat, so kann man nicht arbeiten. Was das PVC angeht, da gibt es unterschiedliche Ansichten. In Deutschland haben halt die Müllverbrennungsanlagen, die PVC verbrennen, Waschtürme, die mit Natronlauge arbeiten. Also da wird das HCl wieder ausgewaschen. Aber in anderen Ländern, wo der Müll auf der Straße verbrannt wird, da hat man natürlich Chlorwasserstoffentwicklung. Oder wenn man einen Brand hat mit PVC-Kabeln, dann hat man auch dieses Problem, wie man es am Düsseldorfer Flughafen gesehen hat. Aber sonst würde ich mal sagen, hat sich die Chemie mit Chlor sehr stark geändert in den letzten 30 Jahren, weg von chlorhaltigen Produkten hin zum Chlor als Reaktionsmedium.
Darf ich ergänzen, also gerade bei PVC ist ja mit der größte, zumindest in Europa, mit fast 35% Anteil am Chlorverbrauch. Was Verpackungsmaterial, die Tüten, die man mitnimmt und dann wegwirft, den Müll wirft, auf den Ozean, überall auf der Welt findet man Fetzen von PVC. Das ist nicht Nachhaltigkeit und sollte unterbunden werden. In der Bundesrepublik versucht man es gerade durch Pfand. Man soll also für jede Tüte, weiß ich, 30 Cent oder was, bezahlen, damit man sorgfältig damit umgeht oder sie überhaupt nicht kauft. Also als Verpackungsmaterial wird PVC früher oder später ausscheiden. Allerdings gibt es dann sehr viele Sachen, Rohrleitung zum Beispiel, Stadtentwässerung. Wenn Sie die Probleme, die Duisburg hat mit den alten Gussleitungen, wo also bis zu 30% des Abwassers im Boden versickert, für solche übersehbaren, ohne Emissionen verbundenen langfristigen Anwendungen wird wahrscheinlich PVC sich als die günstigste Alternative erweisen. Das wird bleiben.
Einen Aspekt möchte ich nochmal ansprechen. Für die Nachhaltigkeit ist nicht nur die Industrie zuständig, sondern die ganze Gesellschaft. Und der Konsument spielt die Hauptrolle. Und so wie der sich verhält, so wird auch unsere Umwelt aussehen. Und da muss man vielleicht auch manchmal ein paar Euro mehr zahlen und das hochwertigere Produkt nehmen und recyceln und eben auch darauf hinwirken, dass die Nachbarn das genauso machen, wie man es selbst gerne hätte.
Die Chlorhersteller haben eigene Arbeitsgruppen. In Deutschland sind sie im VCI, im Verband der Chemischen Industrie. Einen entsprechenden Verband gibt es auch in Österreich, die eng zusammenarbeiten. Die europäische Chlorindustrie hat einen Dachverband, die Eurochlor. Es gibt von allen Dachverbänden der Welt, vom chinesischen, von Chlorosur, von Chlorin Institute in Nordamerika, den World Chlorine Council. Also wenn Sie das anklicken, dann können Sie also sehr viele Stellungnahmen zu Ihrem Thema runterladen. Und da gibt es Arbeitsgruppen, die sich zum Beispiel mit den POPs, das sind die Persistent Organic Pollutants, beschäftigen. Das sind genau DDT zum Beispiel, da komme ich gleich nochmal drauf, die gezielt schauen, wo bleiben die Produkte, wie ist die Abbaufähigkeit, wie ist die Lebensdauer. Sie haben erwähnt Dioxin, Sie haben noch nicht erwähnt das Ozonloch, das ja auch mit Chlor in Verbindung gebracht wird, mit Chlorkohlenwasserstoffen, weil das Ozonabbaupotenzial wesentlich höher ist. Seit es bekannt ist, dass Tetrachlorkohlenstoff zum Beispiel ein sehr hohes Abbaupotenzial für Ozon hat, hat man im Vertrag von Stockholm zum Beispiel die Herstellung, Vertrieb und Verwendung von Tetrachlorkohlenstoff verboten. Und so wird es in der ersten Liste sind 15 Stoffe drin. Sobald die abgearbeitet ist, man ist ständig dabei zu versuchen, die Einflüsse auf die Umwelt erst zu reduzieren oder sie ganz auszuschalten, wenn eine bezahlbare und ökologisch und sozial verträgliche Alternative zur Verfügung steht. Also man ist dran und man nimmt die Probleme mehr als ernst. Also ich hätte oft es lieber gehabt, ich hätte mich um meine Betriebe kümmern können und nicht in Kommissionen rumsitzen und mich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Jetzt im Nachhinein macht es mir mehr Spaß, auf Nachhaltigkeit zu achten, als mich um Produktion zu kümmern.
Da hätte ich noch eine Frage, bitte.
Die Frau Schulz hat es am Beginn erwähnt, wenn sie Chlor hört und Hallenbad, das bringe ich gerne in Verbindung, gibt es jetzt nicht mehr für mich, keimfrei mit Ozon, also es stinkt eigentlich nicht mehr in einem Hallenbad nach Chlor, wenn ich das laienhaft so sagen darf. Ja, das wollte ich ja gerade noch weiterfragen. Also, das ist so mein Empfinden. Das Zweite ist, weil wenn ich Ihnen so zuhöre, das klingt ja so, wie wenn Sie selbst die Weltverbesserer sein wollen. Und jetzt frage ich konkret, gibt es eine Chlor-Lobby, die einerseits interessiert ist, sehr wohl ihre Produkte an den Mann, an die Frau zu bringen? Oder sagen Sie, nein, wir wollen lieber Papiertüten und keine Plastiktüten mehr? Da sprechen Sie eigentlich gegen Ihr Geschäft, weil ich glaube nicht, dass Sie Plastik-Papiertüten nicht mehr, aber dafür also in Hinkunft Papiertüten erzeugen in ihrem Wackerwerk, sondern weiterhin natürlich Interesse haben, Produkte zu verkaufen, die eben aufgrund ihrer Grundprodukte auch erzeugt werden. Das wäre so meine Frage gewesen.
Ich antworte auch, fange ich mal an, ja. Also ich bin, also erstmal die einfachen Fragen. Gibt es eine Chlorlobby? Ja, gibt es. Wenn Sie nicht vertreten sind, der Herr Schmittinger hat es gesagt, es gibt diesen Verband der chemischen Industrie in Deutschland, es gibt den Verband der chemischen Industrie Österreich, es gibt den Euroclor, das sind alles Verbände, die in Kontakt mit Politikern stehen und das brauchen sie auch, das können sie verurteilen oder nicht, weil die Politiker Unmengen an Entscheidungen zu treffen haben und in der Regel nicht die Zeit haben, sich selber auf ein Thema vorzubereiten. Das heißt, die holen sich dann die Informationen von NGOs, die holen sich auch die Informationen von Lobbyisten und müssen halt dann am Schluss irgendwo doch selber entscheiden, wem sie folgen. Also Lobbyarbeit ist unumgänglich. Die Chlorindustrie gibt es nicht, meiner Meinung nach. Es gibt viele Firmen, die Chlor herstellen, fast alle, weil der Herr Schmittinger hat es gesagt, 68 Millionen Tonnen Chlor werden hergestellt. Damit verbunden sind auch 76 Millionen Tonnen Natronlauge, die dringend gebraucht werden. Also die Chlorindustrie gibt es nicht, sondern viele Firmen müssen Chlor als Hilfsmittel benutzen. Wenn es was anderes gäbe, was Besseres, was weniger Energie verbraucht, dann würde man das tun. Gibt es aber nicht, weil die andere Art Chemikalien zu oxidieren ist mit Sauerstoff, also das gibt es auch, aber da entsteht halt das Nebenprodukt Kohlendioxid und damit können Sie halt nichts mehr anfangen, während Sie mit dem Chlorwasserstoff, den können Sie, wie ich gezeigt habe, im Kreis führen. Also es gibt eine Chlorlobby, es gibt eine Chemie mit Chlor, aber es gibt keine Firmen, die Chlor herstellen. Die Plastiktüten in Deutschland sind alle aus Polyethylen oder Polypropylen, die enthalten gar keinen Chlor, sind aber trotzdem nicht schön in der Umwelt anzusehen, also meine Frau und meine Tochter, die sind schon mal nach Ägypten gefahren, da muss, die ist fürchterlich in den Bäumen aussehen, da hängen über diese Papier, diese Plastiktütenfetzen. Ich selber nehme Leinentaschen, vielleicht steigt jetzt mein Ansehen bei Ihnen. Ich bin zu geizig für diese 30 Cent für die Plastiktüten, brauche ich auch nicht, weil die muss ich ja dann doch auch wieder wegschmeißen. Im PVC sind Weichmacher drin, die auch ein schädigendes Potenzial haben, wenn man die alten nimmt, die Phthalate. Und da gibt es aber von der BASF eine hydrierte Version. Dafür haben die auch einen Umweltpreis gekriegt vor 2 Jahren, glaube ich. Und man ist auf diese Phthalate, die also endokrine Effekte, so heißt das bei Fachleuten, also die dafür sorgen, dass von bestimmten Tieren mehr weibliche Tiere entstehen als männliche, auf die kann man verzichten inzwischen. Aber jedenfalls durch solche Erkenntnisse wird natürlich dann auch der Fortschritt immer wieder angeschoben. Wenn man erkennt, da ist irgendwas schädigend, dann gibt es genug Firmen, die sich damit profilieren, dass sie was Besseres haben. Also wir Wacker Chemie leben davon, dass wir, man darf das nur unter Kollegen nicht so sagen, also weghören, wir verkaufen Silikone, die zinnfrei sind. Aber die Firmen, die natürlich Zinnverbindungen herstellen, die hören das nicht so gerne. Aber wir müssen am Standort Burghausen immer Produkte herstellen, die andere noch nicht herstellen können. Wenn die Chinesen das auch können, und das können die sehr schnell, weil die sehr gute Chemiker haben, dann müssen wir schon wieder neue Produkte haben. Die stellen es wesentlich billiger her als wir, weil die einfach eine andere Betriebswirtschaft haben, das sind zum Teil strategische Investitionen, die vom Staat unterstützt kriegen und weil die natürlich viel niedrigere Löhne haben als wir. Also insofern sind wir gezwungen, uns irgendwie von anderen abzusetzen. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel sagen, unser Produkt enthält keinen Zinn oder keinen Phthalat und so weiter.
Die Hallenbadfrage.
Welche war das?
Die Hallenbadfrage.
Die Hallenbadfrage. Also es gibt beide Möglichkeiten. Man kann mit Ozon arbeiten und mit Chlor. Bei Chlor stinkt eigentlich nicht das Chlor, sondern Chloramine. Das ist das Produkt von Urin mit Chlor. Da sieht man, dass es funktioniert, weil diesen Urin, den möchte ja keiner verschlucken. Also es gibt diese Variante und die Ozonvariante. Und bei der Ozonvariante ist wohl nachteilig, dass über dem Wasser eine Ozonatmosphäre ist und Ozon reizt die Atemwege. Also insofern gibt es Vertreter beider Richtungen, aber also in Deutschland hat sich Ozon nicht so durchgesetzt, eben aus diesen Gründen, weil Ozon giftig ist.
Auch in der Wasserverteilung, man kann wunderbar mit Ozon entkeimen, Trinkwasser hauptsächlich, aber Ozon ist als solches wieder, je nachdem wie man Giftigkeit definiert, 7-mal so giftig wie Chlor. 7-mal so giftig. Also muss man, bevor man das Trinkwasser, das entkeimte Trinkwasser in die Leitung gibt, muss man das Ozon wieder entfernen. So, und was passiert in den Leitungen? Da steht's drin. Und wenn da nur Spuren von Keimen drin sind, dann wird es wieder aufgekeimt. Also es ist üblich, zumindest in der Bundesrepublik, gut, man muss nicht übertreiben wie die Amerikaner, wo einem eine Chlorwolke entgegenkommt, wenn man Wasser auftreibt, aber man dosisiert eine kleine Menge Chlor zu, die sicherstellt, dass das Wasser, das beim Kunden oder beim Abnehmer aus dem Wasserhahn tropft, wirklich noch keimfrei ist. Mit Ozon können Sie es nicht erreichen. Sie müssen zu viel durchgeben, die Lebensdauer ist zu klein. Man chlort noch, aber man reduziert das freie Chlor im Wasser auf ein Minimum. Es ist ein Kompromiss.
Wie äußert sich eine Chlorvergiftung oder wie?
Chlor ist akut giftig. Wenn Sie das einatmen, dann kriegen Sie, dann platzen die Lungenbläschen.
Okay.
Und dann haben Sie noch 2 Tage, dann sind Sie tot.
Okay. Also bei Konzentration.
Oder einen Tag. Also deshalb empfiehlt es sich, nicht Chlor einzuatmen. Wir arbeiten seit 1918, glaube ich, mit Chlor. Und da hat es also noch nie so einen Unfall gegeben, weil die Leute einfach daraufhin trainiert werden. Das ist natürlich das Wichtigste, Sicherheit für die Mitarbeiter, Sicherheit für die Nachbarschaft. Und da müssen Sie, wenn Sie so eine Anlage zugelassen haben wollen, dann müssen Sie umfassende Auflagen erfüllen. Also da gibt's auch, das ist eigentlich der Grund, warum schon 1923 die ganze Chlor-Lobby, wie Sie es sagen, sich jährlich trifft, also mehrmals jährlich trifft, seit 1921, glaube ich. Chlor-Fachkonferenz hieß das früher, heute ist ein anderer Name, weil man über Sicherheit gesprochen hat. Man wollte nicht, dass diese Chlorindustrie über Sicherheitsprobleme in die Diskussion kommt. Und das funktioniert heute noch sehr gut. Wenn irgendwo eine Chloremission stattfindet, dann wird sofort informiert und die anderen werden gebeten nachzuschauen, ob das bei ihnen auch passieren kann.
Jetzt sind wir natürlich, das Schöne dran, auf die Weise komme ich nach Brasilien.
Jetzt sind wir natürlich inhaltlich nicht bei Chlor als benötigter Umwandlungsstoff, aber das, was den Laien vielleicht sehr nahe geht, zum Schwimmbad, weil ich bin kein Chemiker hier habe. Mir wurde immer, ich habe es einmal ausprobiert, eine dritte Alternative angeboten, Kaliumpermanganat, was angeblich in jedem Mineralwasser auch enthalten ist. Das Wasser wird herrlich blau, ja. pH-Wert ist stabil etc. Ich habe aber nie wirklich rausbekommen, ob das einen Nachteil hat oder keinen Nachteil hat.
Also Bergwanderer, Wüstenleute und so weiter, die desinfizieren ihr Wasser mit Kaliumpermanganat. Man kann es schon machen, aber es ist enorm teuer. Und wie Sie schon sagen, das...
Ja. Okay, und die... Also, doch nicht so empfehlenswert.
Also, es gibt... Wenn man es richtig dosiert, dann gibt es keinen Nachteil, Chlor zu verwenden. Deshalb muss man erst wieder was Besseres haben, um das zu verdrängen. Ja, genau. Aber die Chlorindustrie, in Anführungsstrichen, das nutze ich doch ihr Wort, obwohl ich es gar nicht nutzen wollte, die wäre froh, wenn es in Schwimmbädern ersetzt würde, weil die meisten Unfälle, die mit Chlor passieren, passieren in Schwimmbädern, weil halt diese Schwimmmeister oder Bademeister keine Chemiefachleute sind. Und wenn die praktisch Säure, ja genau, Säure mit Bleischlauge vermischen, dann entsteht Chlorgas. Das sind also die häufigsten Fälle in der Bundesrepublik. Insofern wären wir froh, wenn man was anderes hätte. Und das ist auch so von so untergeordneter Bedeutung, die Menge, die da reingeht, dass man es lieber vergessen sollte.
Ja, das wäre nur die Ergänzung zum Schwimmbad. Was anderes, leider auch nicht Chlor, verzeihen Sie mir das bitte als reines Element. Aber wenn ich Nachhaltigkeit höre, dann fällt mir immer ein, die zigtausenden Tonnen Streusalz, die wir im Winter auf die Straße werfen und die ja alle in der Natur landen. Und das machen wir seit Jahrzehnten und ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer nachhaltig wirklich gut ist. Ist es nicht wirklich Chlor, sondern das Salz, wie wir es rausgraben etc.
Nachhaltigkeit ist kein Rezept. Es ist eine ethische Einstellung. Und Sie müssen immer abwägen. Und ein Grüner wägt bestimmt anders ab als ich oder als ein Firmenbesitzer. Also das ist eine Auseinandersetzung mit einem Thema. Und das Natriumchlorid ist ja aus dem Meer gekommen. Ne? Also wenn Sie da in Hallstatt sich das Salz anschauen, das ist aus dem Tethysmeer, 60 Millionen Jahre alt, glaube ich, oder sowas. Oder noch älter. Und jetzt geben Sie es zurück. Die Gemeinden und die Straßenmeistereien würden auch gerne auf Salz verzichten, weil das A den Beton angreift, aber man macht es, um Menschenleben zu retten. Ne? Und da wird halt gesagt, im Moment, ich gebe lieber das Geld aus und schone die Autofahrerleben, als dass ich die sich selber überlasse. Mit Split hat man es probiert, da gehen die Autos kaputt und funktioniert nicht so gut.
Es gibt auch was Schöneres, als der schöne, griffige, trockene Schnee.
Ja.
Ja.
Und wenn 10 Autos drüber gefahren sind, dann wird es auch eine Schmiersuppe. Aber wenn Sie was anderes finden, sage ich auch wieder, dann wird man es nehmen. Nur, wie der Herr Schmittinger gesagt hat, es gibt Milliarden Tonnen Salz, die alle aus dem Meer gekommen sind und auf die Art wieder ins Meer zurückschwimmen. Also richtige vegetative Schäden hat man eigentlich nicht festgestellt. Was man machen kann, jetzt bringe ich wieder Wacker ins Gespräch, man kann diesen Stahlbeton mit Silikonen imprägnieren, sodass der Wasser abweisend wird und dann geht dieses salzhaltige Wasser auch nicht in den Beton rein. Und dann brauchen Sie die Europabrücke also nicht alle 20 Jahre sanieren, sondern die hält. Das ja. Machen wir im Salzwasser, haben wir im Salzbergwerk getestet und das funktioniert wunderbar.
Werden wir vorschlagen. Da hinten bitte, Herr.
Mich würde interessieren, wie sehr sich die Chemie, die Chlorchemie, verändert hat, seit die Textilindustrie, in der ja Unmengen an Natriumchlorid verwendet wurden, als Bleihilfsmittel, so rückläufig ist, erstens, und zweitens ja schon seit, glaube ich, 15 Jahren verboten ist.
Bleichlauge?
Ja.
Wird verwendet. Die
Textilindustrie ist
endlich
verboten. Ja, weil Chloramide entstehen.
Mhm.
Hat sich jetzt die Chlorchemie vergrößert seit der Zeit oder ist sie speziell worden? Sie sind ja bekannt für Silikon.
Ja.
Für die Textilindustrie auch. Ja, die Marke Silikon mit so einem
Schaumern.
Ja. Ist das jetzt hier aufgestellt und das können Sie nur machen, indem Sie Chlor als Katalysator einsetzen?
Also unsere Produkte sind ja überwiegend chlorfrei, aber unsere großen Abnehmer für Natronlauge sitzen auch in der Textilindustrie. Zum Beispiel in Vöcklabruck gibt es einen ganz großen. Ja. Also ich glaube, das ist eher in die Papierindustrie gegangen. Ob es in die Textilindustrie gegangen ist, weiß ich jetzt nicht. Kann sein zur Bleiche der Fäden, ja, genau. Aber das, da kenne ich mich nicht so gut aus.
Also mengenmäßig ist der Anteil doch sehr gering gewesen, der da in die Textil. Absolut, relativ gesehen für eine Landschaft, für eine Fabrik ist es ein Riesenproblem, aber bezogen auf die 70 Millionen Tonnen Chlor, da können Sie also 100 noch was Millionen Tonnen Bleichlauge, das ist hat sich nicht irgendwie negativ ausgewirkt. Wo noch größere Mengen reingehen, das ist in die Vitamin C Produktion, aber auch das macht nur im Promillebereich der Chlorverwendung aus. Wir haben uns vielleicht zu sehr spezialisiert jetzt auf Silizium, um das Thema nicht zu weit werden zu lassen. Jetzt komme ich mit dem Zettel hier. Die Elfi hat mich gebeten, so ein bisschen flapsig gesagt, na, erzähl uns mal, was Chlor alles kann. Ich bin dann ins Internet gegangen, da gibt es den Dachverband, den World Chlorine Council, und habe mir den Chlorbaum runtergeladen. Chlorbaum, da sieht man unten, das ist das Chlor, das aus den Elektrolysen kommt, die 70 Millionen Tonnen. Wo gehen die überall hin? Und da sind, es hat keinen Sinn gehabt, das irgendwo auf eine Folie zu machen, da steht zu viel drauf. Ich habe es mit der Lupe nicht alles lesen können. Das sind erstmal 30 primäre Chlorreaktionen, Vorprodukte. Dann kommen noch 20 Zwischenprodukte dazu und außenrum sind die ganzen Anwendungsmöglichkeiten. Und allein auf den Zettel stehen über 300 Produkte, die entweder Chlor enthalten oder die mit Hilfe von Chlor hergestellt werden. Ein paar haben wir erwähnt, sämtliche, praktisch 95% Pflanzenschutzmittel werden irgendwo mal mit Chlor in Berührung kommen oder auf Basis von Chlorchemie hergestellt. Wer sich interessiert, wie vielfältig die Chlorchemie ist, nehmen wir große Mengen von Chlor, wenn Sie Polycarbonat haben, irgendeine Tasse in einer Gaststätte, oder wenn Sie Polyurethanschaum haben. Um Polycarbonat herzustellen, brauchen Sie in der Zwischenstufe Phosgen, Chlor. Um Polyurethan herstellen, Isolierung, brauchen Sie Chlor in der Zwischenstufe, in der Vorstufe. Und da gehen die großen Mengen auch hin. Also die Bleichlauge selber ist nur von sehr untergeordneter Bedeutung. Was schwierig ist, ist übrigens wirtschaftlich der Ausgleich zwischen... In der Elektrolyse fällt Chlor und Natronlauge immer im Verhältnis 1 zu 1,13 an. So, auf dem Weltmarkt, man hat Chlorabnehmer, man hat Natronlauge. Größter Natronlaugeverbrauch ist, glaube ich, die Aluminiumindustrie, die es zum Bauxitabschluss braucht. Und wenn das nicht im Gleichgewicht ist, gibt es extreme Schwankungen am Spotmarkt. Meistens die Größenmengen gehen mit festen Verträgen zu festen Preisen an die Abnehmer. Aber wenn man den Spotmarkt anschaut, da kann es passieren, dass zum Beispiel der Chlorpreis negativ ist, dass um entsprechenden Natronlaugebedarf decken zu können, das Chlor verschenkt wird oder man gibt dem noch 50 Euro pro Tonne drauf, nur damit der das Chlor abnimmt. Umgekehrt, das ist eine Art Schweinezyklen, gibt es da, ich habe Folien da, da könnte ich zeigen, wenn Sie sich interessieren, dass also um mehrere 100% die Spotmarktpreise schwanken und meistens gegenläufig, und das dann so auszutarieren mit Lagerhaltung, mit Versuchen, neue Märkte zu erschließen, das ist also für einen Wirtschaftler eine echte Herausforderung.
Also, dass uns schon mal jemand Chlor geschenkt hat, weiß ich noch nicht, aber wenn du da jemanden kennst, im Wesentlichen ist es so, dass das Chlor eigentlich, das ist auch so eine Entwicklung der letzten 20 Jahre, dass jedenfalls in Deutschland oder in Europa viele Unternehmen auf den Chlortransport verzichten. Das heißt also, sie können, das ist so eine Schwierigkeit, sie können kaum noch Chlor zukaufen, weil man den Transport vermeiden möchte von diesem giftigen Chlor, obwohl es eigentlich nie Unfälle in Europa gegeben hat, in den USA schon, aber da werden ganz andere Kesselwägen benutzt als in Deutschland. Also in Deutschland oder in Europa werden Lafetten benutzt, wo der Kessel drauf liegt, und in den USA hängen die Achsen, die Drehachsen an Kessel dran, und damit ist der natürlich erheblich instabiler als bei uns. Bei uns ist so ein Kesselwagen so konstruiert, dass er aus, sagen wir, 60 Meter Höhe von der Brücke runterfallen kann, ohne dass dieser Kessel kaputt geht. Und noch die andere Frage, den anderen Teil Ihrer Frage. Die Chlorindustrie hat sich, ich sag jetzt mal, seit ich das verfolge, seit 1984 verdoppelt etwa. Das heißt also, als ich das angefangen habe, gab es 34 Millionen Tonnen Chlorkapazität auf der Welt, und jetzt sind wir bei 68. Und der Zuwachs, der ist praktisch ausschließlich in Schwellenländern, hat der stattgefunden. Und man sagt so, der Umfang der Chlor- oder die Chlorkapazität eines Landes gibt auch den wirtschaftlichen Entwicklungsstand dieses Landes wieder. Und dementsprechend sind also diese neuen Chlorfabriken in China entstanden, in Indonesien, also in all diesen Tigerstaaten, wie man sie mal genannt hat, insbesondere in Asien. Früher haben wir Natronlauge nach Südostasien verkaufen können, heute drückt die schon in den Mittelmeerraum rein.
Österreich hat eine ganz kleine Chlorproduktion, habe ich gehört. Also
größer als Wacker, 70.000 Tonnen in Brücke, die Donauchemie. Und die wurde auch von Alexander Wacker gegründet, der also auch die Wacker Chemie gegründet hat. Hat es aber dann vor dem Ersten Weltkrieg noch verkauft. Aber da gibt es auch eine Membranelektrolyse, die sieht genauso aus wie unsere, ist etwas größer und kriegt das Salz aus Ebensee, also hochreines Salz vom Attersee da.
Aber das ist die einzige in Österreich.
Das ist die einzige noch. Es gab eine zweite in Hallein, die war aber mit der Papierproduktion gekoppelt und die ist, schätze mal, 95 oder was, ist die stillgelegt worden. War, glaube ich, Solvay.
Bitte.
Ich habe eine Nicht-Chlor-Frage. Sie haben gezeigt, offenbar Wacker kauft das Silizium zu, als Siliziummetall, nicht, und geht nicht aus von Quarz.
Seit letztem Jahr schon. Wir haben in Norwegen eine Anlage gekauft, bei Trondheim. Dort wird also Quarz zu metallurgischem Silizium umgewandelt. Das hat dann so eine Reinheit von, sage ich jetzt mal, 99%. Und sie brauchen für photovoltaische Zwecke 99,8 bis 99. Ja, diesen Prozess ist dieser Siemens-Prozess, wo man mit Hilfe von Chlor sozusagen aus diesem metallurgischen, unreinen Silizium dann eben diese Flüssigkeit macht, die kann man destillieren. Diese Verunreinigungen, Manganchlorid, Titanchlorid und so weiter, die bleiben unten in dem Sumpf drin und die reine Flüssigkeit, die wird dann wieder zersetzt zu Silizium und dann ist es aber eben frei von Verunreinigungen. Und
ja. Dann gibt's ja auch eine Toilette irgendwo.
Ihre Energiebilanz würde anders aussehen, wenn Sie das Siliziumoxid, wenn Sie beim Quarz anfangen würden.
Also wir fangen beim Quarz an, aber diese Lebenszyklusanalyse, die ist nicht von uns gemacht, das würde gar nicht anerkannt werden, sondern da gibt es in Europa Gremien, die sozusagen Ökobilanzen erstellen. Also wenn wir selber eine machen würden, dann würde uns Ihr Nachbar hinter Ihnen direkt vorwerfen, dass Lobbyarbeit, das würden wir nie leisten, hier im Kepler-Salon. Also das sind schon unabhängige Institute, die solche Lebenszyklusanalysen machen. Das könnten wir auch gar nicht. Wir würden diese Fachleute gar nicht auslasten können mit unseren wenigen Produkten, die so Lebenszyklusanalysen machen. Aber es ist vom Silizium, vom Quarz, praktisch bis zum Modul auf dem Dach ist es gerechnet. Und zwar unabhängig. Das ist
eben.
Ja, das, also die praktisch der erste Schritt vom Quarz zum metallurgischen Silizium ist damit drin. Das ist eigentlich auch der energiereichste Teil dieser ganzen Kette.
In Ihrem Diagramm war es nicht mit drin. Sie haben angefangen beim Silizium.
Ja, ich habe dann irgendwo mal so ein Bild mit so einem weißen Pulver gehabt. Aber die Lebenszyklusanalyse, die ich jetzt hier auch nicht gebracht habe, die ist... Da ist auch der Transport mit dabei. Ich weiß nicht, habe ich es hier irgendwo dabei? Da fängt man praktisch beim Bergbau an, also beim Mining, wie es im Englischen heißt, und hört beim Produktlebensende wieder auf. Und das ist vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt. Dieses Silizium aus Photovoltaikmodulen kann man ohne große Probleme wieder aufbereiten. Das heißt, wenn man altes, gebrauchtes Silizium hat, dann fängt man nicht ganz vorne wieder an beim Quarz, sondern kann praktisch zwei Produktionsschritte später einsteigen. Weil man muss dieses Zeug eigentlich nur neu ätzen oder im schlimmsten Fall schmelzen und dann wieder zersägen in Wafer und dann eben verdrahten. Ja, wobei man hier eben so ein Photovoltaikmodul ist auch komplizierter, als es aussieht. Das hat auf der Vorderseite Bohrverunreinigungen gezielte und auf der Rückseite Phosphorverunreinigungen. Die muss man dann wieder reintun dann. Aber das ist geübte Praxis. Es gibt in Freiberg in Sachsen eine Firma, die den Siliziumbruch aus Solarmodulen aufarbeitet. Das ist die Deutsche Solar und die haben gezeigt, dass das geht. Also in Zukunft wird die Lebenszyklusanalyse oder die Lifecycle Analysis, die wird noch besser werden, wenn man wieder gebrauchtes Material hat. Aber da ist es auch wie beim PVC. Das PVC hatte jahrelang eine schlechte Bilanz, weil einfach die PVC-Materialien zu langlebig sind. Die kommen erst nach Rohre halten 40 Jahre, PVC-Rohre, PVC-Fenster vielleicht 25 bis 30 Jahre oder noch länger. Und da kommt einfach im Moment kein Material zusammen, um sowas ökonomisch zustande zu bringen. Jetzt werden Teppichböden und Ähnliches, die werden jetzt recycelt. Teppichböden, glaube ich, in Italien, PVC-Fenster bei Rehau im Fichtelgebirge. Aber man muss erstmal genug Material haben zum Recyceln, sonst können Sie damit keinen Betrieb auslasten. Das geht eigentlich gar nicht so schlimm. Man nimmt Tetrahydrofuran, löst das Zeug auf, verdampft das Tetrahydrofuran und kalandiert das PVC wieder. Also der Sammelprozess ist das Schwierige. Sie müssen Konsumenten dazu bringen, zu gucken, ist das jetzt Polypropylen oder ist das Polyethylen oder ist das PVC oder ist es Polycarbonat. Und da fängt die Wissenschaft an. Das ist nicht verbraucherfreundlich, unser System. Da muss man dran arbeiten. Und das ist das, was die EU jetzt auch macht, wenn die sagt, Sustainable Production and Consumption. Consumption heißt Verbrauch. Dann spricht das den Verbraucher an. Also die versuchen, auf den Verbraucher zuzugehen, weil aber nicht so einfach ist.
Da hinten gibt es noch eine Frage. Danke. Ach, danke.
Sie haben Ihren Vortrag auch angesprochen bei den ersten Fragen bezüglich der Verantwortung der Konsumenten selbst. Ich gehe davon aus, wir nehmen das alle sehr bewusst wahr und versuchen auch dementsprechend, aber man braucht natürlich auch Regulative, um den Markt sozusagen in eine Masse zu drängen, um auch entsprechende vernünftige Preise bei Alternativprozessen zu haben. Nehmen wir zum Beispiel her, Kabelinstallationen hat es einmal einen Anbieter gegeben, der auch versucht hat, PVC aus Polyethylenleitungen zu machen, obwohl es sehr, sehr langlebiges Produkt ist, ist natürlich aufgrund der geringen Nachfrage, weil es eigentlich niemand interessiert, den Gewerbetreibenden schon gar nicht, es ist ja kein Produkt, das man den Endnutzer so wirklich bewusst macht. Ich wollte aber also die Frage dahingestellt wissen, Regulative, sehen Sie irgendwo in Ihrem Bereich oder generell vielleicht in der europäischen Chemieindustrie im Bereich Chlor einen doch Regelungsbedarf, um Entwicklungen, die vielleicht vom Markt her durchaus sehr nahe den jetzigen Preisen sind, etwas hinzubringen oder auch Regulative, weil eben bestimmte außereuropäische Märkte hier Einfluss nehmen und ihnen dann die Entwicklungen vom Markt nicht attraktiv machen?
Das ist also eine schwierige Frage. Ich sag mal, aus Erfahrung kann ich sagen, haben wir aus Regulationen immer gewonnen. Das heißt also, man muss sehen, wie ist die politische Entwicklung, wo geht die Regulation hin, und wenn man das rechtzeitig weiß und die Forschung auch darauf hin ansetzt, dann und bei den ersten ist, die Lösungen anbieten können, wie zum Beispiel zinnfreie Lötstoffe und so weiter, Lötverbindungen, dann ist man Gewinner. Die Leute, die als erste ein Produkt am Markt anbieten, die können noch gute Preise kriegen. Sobald 3, 4 Mitspieler da sind, dann gehen die Preise runter. Wo sehe ich Handlungsbedarf? Also in der Chlorproduktion selber wird gerade gehandelt. Da gibt es diese sogenannte Best Available Technologie. Das heißt also, da setzen sich in Europa die Chlorfabriken, die Chlorbetreiber zusammen mit Politikern, gehen den Prozess raus und sagen, NGO. Das ist der und NGOs, und das ist der beste Prozess, den sollen in 10 Jahren alle haben. Und der wird gerade wieder neu aufgearbeitet. Der erste ist, glaube ich, 2005 erschienen. Da gab es noch die Möglichkeit, dass man ein Diaphragma-Verfahren betreiben darf, das Quecksilberverfahren, das Membranverfahren. In Zukunft wird es nur das Membranverfahren sein und da auch noch nur ein bestimmtes, und zwar eins, wo die Elektroden direkt aufeinander liegen und keinen Abstand haben. Wenn Sie Elektrodenabstände haben, dann haben Sie einen höheren Energieverbrauch. Wenn Sie die Elektroden ganz nah aneinander bringen, dann wird praktisch kaum noch Strom in Wärme umgewandelt. Das heißt also, Sie haben dann den höchsten Energieverbrauch. Und so gibt es das für andere, also nicht nur für die Chlorindustrie, für andere Industrien auch, für die Stahlindustrie, für die Siliziumindustrie, dass man guckt, was ist die beste Technologie, die im Moment praktiziert wird, dann wird die festgeschrieben, und wenn Sie in Deutschland dann eine neue Anlage genehmigen lassen wollen, dann gucken die Behörden, was ist denn die beste verfügbare Technologie im Moment, und die müssen Sie so, wie sie da steht, oder eben alternativ erfüllen. Und was auch neu jetzt ist, ist, dass in Zukunft Sie nicht mehr Bestandsschutz haben, lebenslang, und sagen können, ich habe die Anlage 2000 gebaut, dann betreibe ich die bis 2070 so weiter, sondern Sie müssen innerhalb einer gewissen Zeit diesen neuen Standard auch erreichen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es 5 Jahre oder 10 Jahre sind, ist im Moment gerade in der Verhandlung. Aber auf jeden Fall wichtig ist, es wird gemeinsam gemacht mit NGOs, Politikern und die Kloindustrie. Sitzt da gemeinsam und schaut, was ist das Beste. Und die Leute, die nicht mitmachen, die erledigen sich eigentlich selber, weil sie wirtschaftlich gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Die, die jetzt noch nicht umgestiegen sind vom Quecksilberverfahren aufs Membranverfahren, die sind in der Regel schon sterbenskrank, sag ich jetzt mal.
Das ist natürlich der Nachteil, wenn solche Regelungen kommen. Eine kleinere Fabrik oder ein nicht so starkes Unternehmen in Kreuz, die schnell mal 100 Millionen investieren kann in die neuen Zellen, tja, da heißt dann, Standort wird geschlossen. Und wenn der Standort etwas abgelegen ist, ich denke an einige Elektrolysen in Deutschland, da fallen in einer strukturschwachen Region, fallen auf einmal einige hundert mit Zulieferbetrieben einige tausend Arbeitsplätze weg. Mhm. Also da sind wir jetzt beim Sozialen, das irgendwie abzufedern. Da heißt die Chemie, die hat so viel Geld, die brauchen wir nicht irgendwie subventionieren. Und für die, persönlich kann das mittlere Katastrophe sein, so ein Beschluss.
Wenn Sie nochmal das Thema sein? Lobbyarbeit, wenn ich darauf gehen kann, wenn Sie nach Brüssel gehen, die ganzen großen Chemiefirmen sind in Brüssel alleine vertreten. Die nutzen sozusagen die Regulierungen und sind als Erste da mit Lösungen und die kleinen Unternehmen, die der Herr Schmittinger gerade erwähnt hat, die diese Forschungskapazitäten nicht haben, die bleiben auf der Strecke. Genauso ist es mit REACH. Das ist diese neue Chemikaliengesetzgebung, die diese Produkte, 136 sollen es jetzt, glaube ich, bis Mitte nächsten Jahres sein, verbietet. Und die Betriebe, die solche Produkte hergestellt haben, aber nicht in der Lage sind, Ersatzprodukte herzustellen, die bleiben auf der Strecke, ist ganz klar. Und so eine BASF oder andere Großunternehmen, die setzen sich ja drauf und übernehmen diesen Markt. Das ist wie in der Wildnis, der Beste überlebt. Das Bessere ist der Feind des Guten, oder wie heißt es? Aber das ist hat es immer schon gegeben. Und jetzt ist es vielleicht die Geschwindigkeit, es wird immer schneller.
Wobei die Firmen mit der großen Forschungskapazität durchaus daran interessiert sind, solche Gesetze möglichst schnell durchzudrücken. Also,
ja.
Ja. In die Schere kommen die Mittelständler und die Kleinen, wenn sich zwei Elefanten reiben und so weiter.
Gibt es noch Fragen? Nutzen Sie die Gelegenheit. Dieses Thema werden wir wahrscheinlich nicht so schnell wieder haben. Ja? Moment, warten Sie auf das Mikro, bitte. Ja, weil wir die Fragen auch hören. Ja, nicht wegen Ihrem Verständnis. Danke.
Ja,
es funktioniert, ja.
Zur Schwimmbadchlorierung hätte ich noch. Es ist vielleicht schon abgehandelt worden, aber ich dachte mir, Chlor ist doch flüchtig. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich in der Halle bin, dann fange ich immer so etwas zu hüsteln an. Wenn man direkt schwimmt, nicht, aber wenn Wassersport betrieben wird oder Aquajogging, so in dieser Art, wenn man so viel aus dem Wasser. Ist es so, dass vielleicht oberhalb dieses Beckens eine Schicht von flüchtigem Chlor ist? Im Freibad merke ich es nicht, nur in der Halle.
Ist dieser typische Geruch, oder was auch eigentlich gemmt, was auch krank machen kann, das kann Stickstofftrigerid sein und das sind die Chloramine. Die Lösigkeit von Chlor im Wasser ist relativ gut, die Henry-Konstante, die also
gleich... Aber alles drin, nicht? Das ist...
Also diese Chlor, diese Folgeprodukte, die stinken. Also Chlor riecht eigentlich wunderbar, wenn man nicht so viel davon...
Aber ich dachte, Chlor ist doch ein Halogen, nicht?
Ist ein Halogen, ja. Gehört zu der Gruppe der Halogene. Aber flüchtig heißt erstmal, dass sie in die Gasphase gehen. Das heißt nicht unbedingt, dass es aus dem Wasser rausgeht. Es soll ja auch nur so weit zugegeben werden, dass diese Keime chloriert und damit unschädlich gemacht werden. Und dabei entstehen eben aus dem Urin auch diese Chloramine. Und die geben diesen Geruch, den man im Schwimmbad hat. Also Chlor riecht etwas anders als das, was im Schwimmbad riecht.
Ich meine, aber jetzt nicht den Geruch, sondern so wie ein Reizstoff. Und den hat man im Freien nicht, weil das wahrscheinlich eben durch die Luftbewegung weg ist. Ja. Und in der Halle bleibt das.
Ja. Ja, das darf aber gar nicht in die Halle rein. Der Schwimmmeister darf nicht so viel chlorieren, dass es in der Halle aus dem Wasser rauskommt. Mhm. Und ich habe auch noch keinen, also gut, vielleicht in irgendwelchen Kurbädern, wo irgendwelche Leute nicht so oft mit diesem Material umgehen, da kann es vielleicht sein, dass überchloriert wird. Aber in einem professionellen Schwimmbad passiert das nicht.
Ja.
Chlorminen sind auch.
Und sind auch schädlicher.
Es geht dann besser, wenn man mehr speichelt. Und da hat mir auch ein HNO gesagt, dann nehmen sie immer Zuckerl oder so. Und das stimmt. Und dann huste ich nicht. Mhm. Also das heißt, da wird das mit meinem Speichel gebunden, was da so.
Mhm. Ja, kann wohl sein, müssen wir.
Bitte das Mikro.
Sag ich wieder, wenn der Konsument das Wasser nicht verunreinigen würde, braucht man kein Chlor.
Lehrpunkt für Ethik machen.
Ja.
Da ist noch eine Frage.
Ich wollte nur noch was sagen. Chlor als Reinigungsmittel, Putzmittel.
Ja.
Ich habe als Reinigungskraft gearbeitet und wir hatten schon einige Jahre nur mehr mit 100% biologisch und völlig unschädlichen Putzmitteln gearbeitet, haben auch eine Auszeichnung bekommen. Und dann war Sparmaßnahmen angesagt und die neue Verantwortliche hat dann überhaupt einen ganz guten Stand gehabt, obwohl wir sogar eine Umweltbeauftragte hatten. Und die hat dann Kloreiniger wieder verwendet.
Ja.
Und dann ist uns aufgefallen, wenn wir zusammengesessen sind, hat sie immer über Kopfschmerzen geklagt, nicht? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt hast du es, jetzt wissen wir, woher deine Kopfschmerzen kommen. Du verwendest wahnsinnig oft und sehr gern das Chlor. Kloputzmittel.
Ja.
Und das war auch so. Die hatte echt Kopfschmerzen davon, nicht? Ich verwende.
Ich dachte, wenn es was Besseres gibt, nimm so was Besseres.
Na, wir haben es jahrelang nicht genommen. Es wurde dann, ich habe mich erkundigt beim Magistrat, bei der Hygienebeauftragten des Allgemeinen Krankenhauses. Und weil mir dann als Umweltschützerin vorgeworfen wurde, das muss man verwenden, wenn in einem Bürokomplex 300 Leute arbeiten, nicht, muss man auf den Klos das verwenden. Und diese Hygienebeauftragte hat mich dann informiert und hat gesagt, nein, diese Verpflichtung gibt es überhaupt nicht. Nicht einmal im AKH, wo die Besucher die Klos benutzen, wird mit sowas gearbeitet, nicht? Dass man hat ja die Probleme sogar in dem Bereich, wo man wirklich hundertprozentig schauen muss, nicht? Wie im OP-Bereich und immer gibt's resistente Keime und man wird ihnen auf der ganzen Welt nicht her, nicht? Aber ich war dann froh, wie sie gesagt hat, ich bin nicht verpflichtet dazu, das zu verwenden. Mhm. Und ich verwende es, ich habe es auch schon verwendet, ganz bezüglich von alten Klomuscheln und so. Aber ich glaube, ich komme mit einer solchen Flasche bis an mein Lebensende aus. Weil auch wenn man es ganz selten verwendet, alles weggeht, das stimmt, und auch nicht mehr schnell verschmutzt, wenn man auch nur hundertprozentig umweltfreundlich abbaubare Mittel nachher weiterpflegt. Ne?
Dankeschön. Ja, du möchtest noch was sagen? Gar nichts mehr? Wir haben noch Zeit, 3 Minuten.
Ich wollte nur auf Ethik und Sie hatten angesprochen, das DDT zum Beispiel, so ein typisches Beispiel für Anreicherungsprozesse. DDT, das ist in der Natur, das geht praktisch nicht kaputt und ist extrem giftig und wirksam. Aber da gibt es das Beispiel aus Sri Lanka. In Sri Lanka hat es bis in den 60er Jahre pro Jahr etwa an die 3 Millionen Malaria-Kranke gegeben durch die Anopheles-Mücke. Dann hat man 2 Jahre lang nach amerikanischem Muster, also große Mengen von DDT, versprüht über die Sümpfe. Und siehe da, innerhalb von 2 Jahren ist die Zahl der Erkrankungen von 2,8 Millionen auf 130 runtergegangen. Aber so cool, hurra, man hat es im Griff. Man hört auf und siehe da, 3 Jahre später waren wir wieder bei 3,5 Millionen Malaria-Erkranken. In der ganzen Welt ist DDT verboten, aber soviel ich weiß, dürfen, auch mit Billigung der UNO, die Sri Lankesen DDT herstellen und verwenden. Anders kriegen die im Augenblick noch nicht ihr Malaria-Problem. Das ist Abwägung. Man weiß, man schädigt die Umwelt. Man weiß, es ist persistent, also langlebig und so weiter. Und man weiß nicht, was bei der Anreicherung noch alles passiert. Auf der anderen Seite steht man täglich oder jährlich vor 3,3 Millionen Neuerkrankungen an Malaria. So, irgendjemand muss entscheiden. Gut, der Chlorhersteller könnte sagen, das bisschen Chlor, das da reingeht, vergesse ich. Also darauf kann ich verzichten. So wie auch viele andere Sachen, die verboten sind, auch. Aber die Entscheidung, wer soll die Entscheidung treffen? Das muss in einem gesellschaftlichen Konsens in Sri Lanka gefallen. Und mit vielen anderen Stoffen, die Sie angesprochen haben, diese Esogifte, die Dioxine oder Ozonloch, es ist eine ethische Frage, keine Produktionsfrage. Wenn ich nicht mehr verkaufen darf, dann drehe ich zu, mache eine Anlage sauber, schaue, ob ich sie anderweitig verwenden kann oder reiße sie ab. Aber Frage, das Problem ist vorhanden. Wie geht die Gesellschaft damit um?
Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Es war ein sehr, sehr spannender, interessanter Abend hier im Kepler-Salon. Ich glaube, an den Gesichtern zu erkennen, dass alle viel sich mitnehmen können heute. Danke fürs Kommen und wir bleiben noch ein bisschen zusammen. Gut? Ja. Danke. Ich möchte nur noch ganz kurz die nächsten Programme vorstellen. Zum Mittag bei Kepler ist die nächste Veranstaltung. Woran arbeiten Sie gerade? Herr Weiß, Leiter des Transferzentrums für Unternehmensgründung an der Fachhochschule Oberösterreich. Es wird Frittatensuppe serviert. Und am Montag, den 27., also heute in einer Woche, zur selben Zeit, das Thema, auch sehr, sehr interessant und spannend, Korruption, die ganz alltägliche Bestechung. Der Vortragende ist Walter Geier, Leiter der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Korruption. Gastgeberin wird Christine Heiden sein. Ich glaube, bald kommen, 6:30 wird aufgesperrt, wenn Sie einen ordentlichen Sitzplatz wollen. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Kommen. Die Bar ist noch bis 22 Uhr geöffnet. Wir können noch ein bisschen weiter diskutieren und Erfahrungen austauschen über Chlor, das aus unserem Leben fast nicht mehr wegzudenken ist. Danke vielmals.